Zum Mitnehmen bitte. Der Politik-Video-Podcast für Stormann. Staffel 3, Folge 6. Warum braucht es queere Jugendarbeit? Heute zu Gast Julia von Lambda. Schön, dass du mit dabei bist und dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du eigentlich?
Klar, gerne. Moin, mein Name ist Julia. Ich bin 28 Jahre alt, Pronomen sie, ihr. Und ich arbeite beim Jugendnetzwerk Lambda Nord e.V. Wir sitzen in Lübeck in der Altstadt und wir sind ein Verein, der sich für queere junge Menschen in Lübeck und ganz Schleswig-Holstein einsetzt und stehen hier für die Rechte queerer Menschen ein. Und ich bin in der offenen Jugendarbeit. Das heißt, ich leite Jugendgruppen und andere offene Angebote. Wir kochen zusammen, wir backen zusammen, machen Ausflüge, fahren jetzt demnächst zum Beispiel auch nach Dänemark auf eine Ferienfahrt. Und so versuchen wir eben die Belange unserer jungen Menschen hier in Lübeck und umzu abzudecken und für sie da zu sein.
Das scheint ja auf jeden Fall schon ein vielfältiges Angebot zu haben, was du da gerade angesprochen hast. Für welche Altersgruppe ist eure Jugendarbeit denn hauptsächlich ausgerichtet?
Also ganz offiziell laut Gesetzbuch und auch laut Definition, was Jugend eigentlich ist, geht unsere Arbeit von 14 bis 27 Jahre. Wir haben aber gemerkt, dass der Bedarf einfach da ist, auch bei jüngeren Menschen, und haben deshalb unsere Gruppenangebote angepasst und Menschen ab 12 können jetzt schon zu uns kommen. Wir haben zwei unterschiedliche Jugendgruppen, die mittwochs stattfinden. Die jüngere Gruppe ist von 12 bis einschließlich 16 Jahre und die ältere Gruppe ist für Personen ab 17 und dann bis 27. Wir sind aber auch offen und es können auch Menschen zu uns kommen, die auch noch jünger als 12 sind. Da sind wir ganz offen, aber offiziell eigentlich von 14 bis 27.
Ah, okay. Und was sind so konkrete Sachen, die ihr dann eben mit diesen Jugendgruppen macht?
Das ist so ein bisschen angepasst ans Alter auch, aber eigentlich unterscheidet sich das gar nicht so groß. Wir legen hier sehr großen Wert auf Partizipation. Das heißt, dass die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bei allem mitmachen und mitentscheiden können, was wir hier so tun und auch nicht tun. Das heißt, bei der Raumgestaltung können sie mitentscheiden. Zum Beispiel gestern haben wir den Balkon neu bepflanzt und schön gemacht, dass wir da jetzt im Sommer drauf sitzen können. Und wir haben eine Box, wo sich Dinge gewünscht werden können, was wir machen zusammen, was wir kochen, welche Ausflüge wir machen. Das entscheiden wir alles zusammen und ganz bunt, je nach Interesse der Gruppe jeweils, wird dann eben das gemacht, was sie sich jetzt gerade wünschen. Wir basteln viel, die meisten sind super kreativ und können richtig krass zeichnen. Da bin ich immer sehr beeindruckt, was die alles so können. Und dementsprechend ist das hier ein ganz, ganz buntes, vielfältiges Programm, was wir hier machen.
Das klingt ja auf jeden Fall nach einem richtig coolen und spaßigen Angebot vor allem. Ihr habt jetzt ja auch ein Projekt namens Schlau bei euch mit angegliedert. Was genau ist das eigentlich?
Genau, Schlau ist ein Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt. Das ist bei uns im Verein mit angegliedert. Das heißt, wir sind der Trägerverein dieses Projekts. Das Projekt gibt es in ganz Schleswig-Holstein, zum Beispiel in Flensburg noch und in Kiel und eben hier bei uns in Lübeck. Und das Projekt wird durchgeführt von jungen Menschen, die ebenfalls queer sind und die gehen in Schulklassen, aber auch zum Beispiel in Jugendverbände, auch in Sportvereine zum Beispiel, wenn die das anfragen würden. Aber die meisten Anfragen kommen tatsächlich aus den Schulen. Und dann gehen die in Schulklassen und führen Workshops durch zum Thema geschlechtliche Vielfalt und sexuelle Identität. Was aber nochmal abzugrenzen ist von Sexualaufklärung, das machen die nicht. Die machen Biografiearbeit vor allem. Das heißt, sie erzählen von ihrer Geschichte, was sie erlebt haben, wie sie darauf gekommen sind, dass sie selber queer sind, welche Erfahrungen sie gemacht haben mit FreundInnen, mit der Familie, vielleicht auch selber in der Schule, und führen eben durch diese Themen durch mit ganz unterschiedlichen Methoden und bringen den Leuten so ein bisschen die Grundthemen und Grundbegriffe näher.
Ah, okay, cool. Also auch wirklich so eine Art Peer-to-Peer-Projekt, dass da nicht irgendwie so alte Menschen stehen, zu denen Kinder und Jugendliche wenig Bezug haben, sondern auch relativ nah noch an der eigenen Altersgruppe dran. Okay, cool. Und wie wird das so von den Schulen wahrgenommen? Also du sagtest ja, dass die vor allem in Schulen gehen, dass da Anfragen kommen. Werden die überhäuft mit Anfragen? Läppert sich das so ein bisschen? Und vor allem, welche Altersgruppe oder welche Jahrgänge, wo besteht da besonderer Bedarf?
Das wird total gut angenommen, das Projekt. Die können sich kaum retten vor Anfragen, was natürlich sehr schön ist, aber das heißt natürlich auch, dass man nicht alles auf einmal bedienen kann, was immer so ein bisschen schade ist irgendwie. Da bräuchte es noch so ein bisschen Unterstützung. Zum einen können Menschen sich auch da engagieren und da Teamerin werden sozusagen und da mitmachen beim Projekt. Und natürlich ist die Finanzierung auch immer eine wichtige Geschichte, damit das Projekt halt ausgebaut werden kann, bräuchte es da noch mehr Gelder. Das ist im Moment noch so ein bisschen schwierig, immer so ein bisschen prekär irgendwie von den Bezahlungen und Verhältnissen. Und wie gesagt, die Schulen, die nehmen das total gerne an und würden das mehr ausbauen und mehr nutzen, wenn es möglich wäre. Und das Projekt startet ab Klassenstufe 6. Und ich glaube, die meisten Anfragen kommen so für den 8. und 9. Jahrgang. Das
Ah,
ist das,
okay.
wo die am meisten immer hingehen. Ich denke, das ist so die Klassenstufe, wo auch viel dann über Themen wie Sexualität und Orientierung und Identität gesprochen wird. Und dann binden die meisten das irgendwie damit ein oder laden dann ein zu Präventionstagen oder so, die ja auch meistens irgendwie so in dieser Mitte da irgendwie eingebaut werden, Klassenstufe 8.
Ja, cooles Projekt auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, definitiv.
Wie bist du denn überhaupt zu der Arbeit gekommen und warum engagierst du dich jetzt ausgerechnet bei dem Verein?
Muss ich ein bisschen länger ausholen. Ich bin Sozialarbeiterin, das habe ich auch studiert im Bachelor und Master. Ich bin in Niedersachsen aufgewachsen und habe in Vechta studiert, an der Uni dort und habe da im Master ganz viele Dinge zum Thema Queer irgendwie mitnehmen können, ganz viele Seminare und unterschiedliche Veranstaltungen. Habe gemerkt, das ist so mein Thema, weil ich da auch tatsächlich ziemlich spät gemerkt habe, dass ich selber queer bin. Ich weiß das erst seit, ich glaube, Anfang 20 oder so. Ich bin jetzt ja
Ah, okay.
28, also noch gar nicht so lange. Genau, und habe dann gemerkt, ah ja, das catcht mich irgendwie, das ist so mein Thema und ich engagiere mich halt gerne auch politisch, habe das auch im Studium schon gemacht, dann gemerkt, das ist irgendwie so der Arbeitsbereich, da möchte ich gerne hin, einmal mit jungen Menschen arbeiten. Das liegt mir, da habe ich Bock drauf, aber eben auch Bildungsarbeit und politische Arbeit und das kann man hier halt gut vereinen. Und dann habe ich mich entschlossen, nach dem Studium nach Schleswig-Holstein zu ziehen und habe halt diesen Verein hier gefunden, ganz zufällig. Da hat mich jemand aus der Familie drauf aufmerksam gemacht auf diese Stelle und dann dachte ich so, da bewerbe ich mich, das ist mein Traumjob und das war die erste und einzige Bewerbung und ich wurde genommen für die Stelle und seitdem darf ich hier meinen Traumjob ausüben seit jetzt schon bald 2 Jahren, genau. Und ich bin super happy hier. Das ist richtig cool, hier zu arbeiten.
Ja, cool. Das ist ja echt mega, wenn das so direkt nach dem Studium geklappt hat und dann noch in so einer schönen Stadt wie Lübeck
Voll.
und dann noch dein Traumjob. Ja, mega. Jetzt hast du gerade eben schon das Wort queer benutzt. Was bedeutet das denn eigentlich? Und es das heißt ja auch ganz oft LGBTQIA plus oder Sternchen. Wofür stehen diese Begriffe eigentlich?
Ich fange erstmal mit LGBTQ und so weiter an. Das steht im Groben für lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter, nicht-binäre, agender und so weiter Personen. Genau, das Sternchen, das hattest du ja schon angesprochen, oder auch das Plus, was oft dahinter gesetzt wird, steht eben für die Vielfalt, die da noch mit drinsteckt in dem Begriff. Das Kürzel lässt sich noch erweitern um ganz viele andere sexuelle und geschlechtliche Identitäten. Und der Begriff queer kann sowohl als eigenständiges Label verwendet werden von Personen oder aber als Überbegriff. Ich persönlich verwende das auch für mich selber als Überbegriff. Und es ist erstmal eine positive Selbstbezeichnung von Personen, die sich eben nicht als heterosexuell und/oder cisgeschlechtlich identifizieren. Cisgeschlechtlich bedeutet, dass man sich mit dem Geschlecht, was bei einem bei der Geburt zugeschrieben wurde, auch identifizieren kann oder ja, sich damit identifiziert, wohingegen Transpersonen das halt eben nicht können und sich dementsprechend mit einem anderen Geschlecht identifizieren. Was aber nicht bedeuten muss, dass man transitioniert von Geschlecht A zu Geschlecht B, also das muss nicht im binären System verlaufen, von männlich zu weiblich oder andersrum, sondern kann eben ganz unterschiedlich aussehen und ganz viele oder alle Geschlechter, die es gibt, beinhalten. Dafür steht das Sternchen hinter Trans. Das noch als kurze Ergänzung dazu.
Alles klar. Und kann man sagen, dass jetzt ja queere Leute oder LGBTQIA plus auch irgendwie so eine Szene abbildet und gehört man dann automatisch mit zu dieser Szene oder ist das eine Selbstzuschreibung?
Ich würde sagen, es ist eine Selbstzuschreibung. Leute, die sich damit nicht identifizieren können mit der Community oder wollen, müssen das natürlich auch nicht. Für viele ist das aber, und das ist uns ja auf der Arbeit auch wichtig, Das bildet einen Safer Space ab. Also einen sicheren Ort, einen sicheren Raum, wo man unter sich ist, mit Menschen, die so sind wie man selber, wo man sich über Themen und Probleme aber auch austauschen kann. Ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass viele queere Menschen auch mit sehr viel Diskriminierung und Hass konfrontiert sind. Das nimmt ja leider auch gerade wieder zu, auch jetzt zur CSD-Saison. Schauen wir da natürlich besonders hin. Da gab es ja auch einige Vorfälle im letzten Jahr, wenn wir uns zum Beispiel an Malte C. erinnern. Da trauern wir natürlich immer noch und hoffen, dass das dieses Jahr nicht nochmal in dieser Form passiert, aber kriegen natürlich immer wieder mit von solchen Vorfällen, die irgendwie ja, hassmotiviert sind oder queerfeindlich motiviert sind. Genau, und ja, wer das möchte, kann zur Community dazugehören und dort hoffentlich einen sicheren Hafen finden, aber wer das eben nicht möchte, genau, das ist natürlich keine Verpflichtung, sondern alles offen und alles kann, nichts muss.
Und können sich auch sozusagen nicht queere Menschen, die das aber gerne supporten möchten oder unterstützen, auch dem zuschreiben, oder ist das dann nochmal wieder was anderes?
Bei unterstützenden Personen spricht man von sogenannten Allies, also Leute, die halt verbündet sind mit der queeren Community und unterstützen. Wer dazugehören möchte, kann sich dazurechnen. Das ist meine persönliche Einstellung. Wir haben auch öfter schon hier auf der Arbeit darüber diskutiert, wie das für Allies ist, Symboliken an sich zu tragen, die zur queeren Community gerechnet werden, wie zum Beispiel ganz klassisch der Regenbogen als Button oder Aufkleber oder sonst irgendwas. Das kann, finde ich persönlich, aber jeder Mensch für sich selber entscheiden, ob und wie er sich zeigen möchte, mit welchen Symboliken und nicht. Genau, aber ich würde sagen, das ist erstmal eine Gruppe, die für sich steht, aber eben cool ist, dass sie eben unterstützen. Und ich finde es auch cool, wenn sie es zeigen in Form von Buttons zum Beispiel. Da gibt es auch eine eigene Flagge für Allies. Und wenn Leute das offen kenntlich machen, dann finde ich, ist das ja auch schon ein Statement, ne? Wenn man damit durch die Stadt läuft, irgendwie und Leute sehen, sofern sie das Symbol denn erkennen, dass die Menschen queere Personen unterstützen, dann ist das eine gute Sache, finde ich.
Auf jeden Fall. Und es gibt ja sicherlich auch vielen queeren Menschen in der Öffentlichkeit die Sicherheit, dass sie wissen, das ist hier ein toleranter Ort oder ich bewege mich wo
Total.
tolerante Menschen sind.
Genau.
Okay.
Deswegen sind wir hier auch offen, auch für Allies auf jeden Fall. Also das ist nicht so, dass das hier ausschließlich nur für queere Personen ist, sondern wir sind offen für alle Menschen, die sich entweder mit der queeren Community identifizieren können oder Allies sind und offen sind für alle Menschen.
Jetzt arbeitet ihr ja auch mit ganz unterschiedlichen Altersgruppen zusammen. Was sind denn eigentlich so häufige Fragen, die von nicht-queeren Jugendlichen gestellt werden? Also es gibt ja immer auch so Projekte, wo in Schulklassen gegangen wird, um darüber zu sprechen. Kennst du da so Fragen, die da häufig gestellt werden von nicht-queeren Jugendlichen?
Ich muss sagen, das bezieht sich nicht nur auf Jugendliche, sondern eigentlich auf alle Altersspannen. Ich glaube, die häufigste Frage, mit der wir konfrontiert werden, ist tatsächlich, ob Trans oder Queer sein ein Trend ist gerade. Und
Okay.
da kann ich ganz klar zu sagen, nein, es ist kein Trend, vielleicht ein zahlenmäßiger Trend, aber nicht Trend in Form von Mode wie Klamotten oder Haarfarbe oder Tattoos oder sonst irgendwas. Es ist einfach so, dass die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz von Queer sein, Trans sein zunimmt, auch wenn, hatte ich ja vorhin schon darüber gesprochen, es immer noch hassmotivierte Gewalt irgendwie gibt, natürlich, und queerfeindliche Gewalt auch, und die wird auch nicht gerade weniger. Nichtsdestotrotz, auch durch Gesetzesänderungen und zum Beispiel den Gesetzesentwurf zum Selbstbestimmungsgesetz, nimmt ja die Akzeptanz gerade zu, und deswegen nehmen halt auch die Zahlen dementsprechend zu. Und es ist ja auch so, das ist ja auch kein Geheimnis, dass das Internet auch einfach viel mehr Infos hergibt, sodass Leute auch schon in ganz jungen Jahren wissen, wenn irgendwas mit ihnen los ist, dann googeln sie das vielleicht und kommen dann eben auf Begriffe, mit denen sie vielleicht was anfangen können und sich dann überlegen, ah, okay, dann bin ich trans zum Beispiel oder queer oder das ist meine sexuelle Orientierung, da sehe ich mich, da kann ich mich mit identifizieren. Und das hilft, glaube ich, vielen einfach, sich selber auch zu finden oder zu sich zu finden. Und deswegen, ja, sehen die Zahlen dann so aus, wie sie aussehen, weil es halt, wenn ich an meine Jugend denke, das war gar kein Thema und ich hatte da auch nicht so Zugang zu solchen Informationen. Klar gab es das Internet da auch schon so wie jetzt, aber genau, ich glaube auch durch Instagram, TikTok und Co. hat das halt einfach zugenommen und die Medienpräsenz oder Repräsentanz von queeren Personen ist ja auch viel größer geworden, ne?
Das auf jeden Fall, dass man das, glaube ich, in der Öffentlichkeit immer so oder mehr mitbekommt. Also ein
Genau.
positiver Aspekt des Internets oder der sozialen Medien auf jeden Fall. Gibt es da aber auch negative Aspekte, also dass eben viel Hass verbreitet wird und das
Ja.
wieder so einschränkt?
Definitiv sind die sozialen Medien eine Plattform für Hass und Gewalt jeglicher Art. Das erleben wir hier immer wieder. Auch die Jugendlichen bringen das hier mit her als Thema. Wir haben nebenan oder mit in den Räumen hier noch eine Beratungsstelle, die heißt Na sowas. Da können sich Leute beraten lassen zu unterschiedlichen Themen, also zu ihrer Identität oder Geschlecht oder Orientierung. Und auch da oder auch bei mir, ich führe auch öfter mal Einzelgespräche mit Leuten, ist das immer wieder Thema. Und auch wir mit unseren Projekten, die wir hier machen, das kommt zum Glück nicht oft vor, aber auch wir kriegen manchmal blöde Kommentare auf Instagram und Co. zum Beispiel. Wobei ich sagen muss, das hält sich wirklich total in Grenzen. Ich hätte mit Schlimmerem gerechnet, als ich hier angefangen habe zu arbeiten. Das passiert zum Glück nicht. Aber auf dem CSD, na klar, da gibt es auch immer wieder Blicke. Oder wenn man mal in der Stadt zusammen unterwegs ist oder zum Trans Day of Visibility. Vor ein paar Monaten haben wir eine Demo gemacht und sind durch die Stadt gezogen mit Lautsprecher und Plakaten. Na klar, kommen da irgendwie Blicke, Leute schütteln den Kopf oder sagen irgendwas Abfälliges. Das ist alles, was da können wir gut mit umgehen. Das ufert jetzt nicht aus, aber das passiert leider, ja.
Und genau, jetzt hast du das auch schon angesprochen. Kann man da so einen Unterschied sehen, ob solche Kommentare eher von älteren Leuten oder eher von jüngeren Leuten kommen? Weil du sagtest ja gerade schon damals, da war das noch nicht so ein Ding oder war noch nicht so das Bewusstsein dafür eigentlich da.
Ich würde da gar nicht so nach Alter unterscheiden. Ich sehe das bei allen Altersspannen, also bei allen Altersgruppen. Tatsächlich, ja. Und ich persönlich habe den Eindruck, dass es auch in der jüngeren Generation, also so meine Generation und die ganzen, die danach kommen, so die ganzen 2000er, dass es da eine große Spaltung irgendwie gibt zwischen denen, die super offen und tolerant, vielleicht auch selber queer sind oder Allies sind. Und dann gibt es aber Leute, die ganz so richtige HardlinerInnen sind und so ganz, ganz doll dagegen sind. Klar, das kommt, glaube ich, auch viel aus dem Elternhaus. Aber ich persönlich erlebe da echt irgendwie eine dolle Spaltung. Ich habe das Gefühl, so dazwischen gibt es nicht mehr so viel. Also das kommt, glaube ich, nicht aufs Alter an.
Okay. Aber ist es denn überhaupt heutzutage noch nötig für queere Leute, sich zu outen? Oder kann man schon sagen, dass das zu einer Normalität geworden ist und man sich deswegen gar nicht mehr outen muss?
Ich würde sagen, das hängt so ein bisschen von der Peer Group ab, mit der man sich irgendwie umgibt, also Freundesgruppe zum Beispiel, oder aber auch, wie tolerant die eigene Familie ist, in der man aufwächst. Für viele ist es eine Selbstverständlichkeit. Für die Mehrheit würde ich allerdings sagen, ist es das nicht. Wir leben immer noch in einer heteronormativen Gesellschaft. Das bedeutet, dass wir alle mit der Norm oder der Regel aufwachsen, dass man automatisch heterosexuell und cisgeschlechtlich ist, wenn man zur Welt kommt. Und dementsprechend würde ich sagen, dass für viele schon irgendwie noch so ein Druck oder auch Zwang besteht, sich zu outen und diesen Prozess des inneren und äußeren Coming-outs zu durchlaufen. Da gibt es nochmal Unterschiede. Das innere Coming-out ist das Bewusstsein darüber, also das eigene Bewusstsein, dass man queer ist, das, was man erstmal mit sich selber ausmachen muss. Und das äußere Coming-out ist dann eben, dass man es anderen dann auch mitteilt. Und ich glaube schon, dass für viele immer noch der Druck dahinter besteht, weil wir immer noch so erzogen werden. Und das sieht man ja immer noch überall im Bildungssystem zum Beispiel, wie Schulbücher aufgebaut sind, aber auch wie die Werbung funktioniert. Das ist immer noch super binär, es ist immer noch unterteilt. Zwischen Männern und Frauen, Toiletten genauso, Kleidung. Das fängt ja schon bei ungeborenen Kindern an. Diese Gender-Reveal-Partys zum Beispiel kennen, glaube ich, auch alle, wo dann irgendwie sehnsüchtig drauf gewartet wird, welches Geschlecht hat das Kind denn? Und das ist noch nicht mal da. Also ich glaube, daran sieht man, wie unsere Gesellschaft immer noch funktioniert. Und dementsprechend würde ich schon sagen, ist es für die meisten tatsächlich immer noch mit Druck und Zwang verbunden, irgendwie das Coming-out zu haben. Oder
Ja.
tatsächlich geoutet zu werden auch, ne? Also das ist auch nochmal ein Unterschied, ne? Wenn man von anderen quasi geoutet wird. Das beinhaltet dann, dass man von einer vielleicht befreundeten Person oder auch von einer Lehrkraft, die das vielleicht auch nur gut meint, auch solche Fälle hatten wir schon öfter, wo dann den SchülerInnen zugeredet wurde, ja, das wäre bestimmt gut, wenn du dich vor der Klasse outest und da sind bestimmt alle cool mit. Und dann passiert es auch im Unterricht, dass Lehrkräfte das dann übernehmen für die betreffenden Personen und dass das dann ganz böse ausgeht, weil die Klasse nämlich gar nicht so cool damit umgeht, wie erwartet wurde. Genau. Also wenn jemand anders über mich sagt, Julia ist queer und ich wollte das aber gar nicht, dass die Person das sagt, dann spricht man von einem Outing. Also Fremdouting durch andere Personen. Was überhaupt nicht cool ist. Also das sollte schon aus der Person selber kommen. Zu dem Zeitpunkt, also dass die Person sich da selber mit sicher fühlt.
Ja, na klar, absolut. Jetzt hast du ja aber gerade eben auch schon gesagt, dass das, wenn man sich persönlich outet, ist ja auch dabei um einfach Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit geht. Jetzt steht ja der CSD auch für öffentliche Sichtbarkeit von queeren Leuten, zum Kämpfen für Rechte
Genau.
der queeren Leute. Wie ist das denn häufig, wird der CSD ja auch kritisiert, dass andere Leute sagen, ja, die wollen doch eigentlich, dass es zur Normalität wird, aber gerade mit so einem CSD, wo sich so super bunt gekleidet wird und extra ausgefallen, bewirkt das doch gerade eher das Gegenteil, dass Leute das vielleicht eher abstoßend oder abwertend finden. Wieso braucht es denn überhaupt diesen Christopher Street Day?
Weil das, also erstmal möchte ich sagen, dass der CSD halt nicht nur bunt und irgendwie Party ist, sondern auch einen ganz großen politischen und aktivistischen Anteil hat. Also wenn man überlegt, wo das herkommt, aus den Stonewall Riots, das liegt ja jetzt schon auch etliche Jahre zurück, das war ein Protest, das war eine Protestaktion damals, die erste von queeren Menschen selber. Und daraus hat sich der CSD, ebenso wie er heute ist oder wie wir ihn kennen, etabliert. Und ganz viel oder ein großer Anteil, auch für mich persönlich, ist dabei oder dahinter einfach politischer Protest. Und ich finde es immer noch super wichtig, dass Menschen laut sind und auf die Straße gehen und sich nicht verstecken. Und ja, es ist bunt und laut und schrill und auffällig. Aber ich finde, man darf das auch zelebrieren, dass man anders ist und dass die Community so vielfältig ist. Und wenn Menschen sich so zeigen möchten in ihrer bunten Vielfalt, dann finde ich das total cool. Und ich mag es auch, Leute damit zu provozieren. Von daher finde ich, ist das genauso richtig, wie es ist. Und wir sollten das auf jeden Fall genauso weitermachen und uns nicht verstecken.
Auf jeden Fall, ja, super. Du hattest ihr vorhin schon angesprochen, dass ihr eben auch Jugendarbeit macht, queere Jugendarbeit. Warum braucht es denn speziell queere Jugendarbeit? Warum kann man das nicht auch in normale Jugendarbeit einbinden?
Also wir versuchen schon, da auch Schnittstellen irgendwie zu schaffen. Und klar ist das unsere Vision irgendwann, dass wir uns selber überflüssig machen, sozusagen. Aber solange es immer noch queerfeindliche Gewalt gibt, also Gewalt gegen queere Personen, Personen, die nicht heterosexuell und nicht cisgeschlechtlich sind, solange braucht es noch einen sicheren Ort. Und dieser sichere Ort, der sogenannte Safer Space, der sind wir, also die queere Jugendarbeit, aber auch wir hier mit dem Jugendnetzwerk Lambda in Lübeck. Und solange das nicht aufhört, dass Menschen sich aufgrund ihrer Identität oder ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, des Vorhandenseins einer körperlichen Behinderung oder was auch immer irgendwie gegenseitig fertig machen, braucht es sichere Schutzräume für Vulnerable, das heißt verletzliche Gruppen und auch Gruppen, die zahlenmäßig in der Minderheit sind. Und deswegen gibt es uns hier als sicheren Ort. Wobei wir, wie gesagt, offen sind auch für alle Menschen. Aber genau, ich finde, Menschen müssen auch mal die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen und unter sich zu sein und mal durchzuatmen. Draußen ist es anstrengend genug in der heteronormativen Gesellschaft, wie ich sie vorhin schon kurz benannt habe. Und deswegen braucht es einen Ort, wie wir hier sind.
Also bedeutet das, dass eben in eurer queeren Jugendarbeit auch nur queere Leute sozusagen denn dabei sind, weil das ein Safe Space bilden soll, richtig?
Ja, genau. Wie gesagt, wir sind auch offen für Allies oder interessierte Personen, aber im Moment ist die Struktur so, dass nur Leute herkommen, die
Hm?
selber auch queer sind. Genau.
Okay, und wie genau sieht diese Jugendarbeit denn aus? Was macht ihr eigentlich so? Und auch von den Teilnehmenden aus. Ist da oder spielt das Queersein da eine große Rolle? Teilen Sie da viel über die Erfahrungen, um sich gegenseitig so zu empowern? Oder spielt das gerade in diesem Raum absolut gar keine Rolle, weil ja, das allen egal ist, wie die anderen sind oder alle so akzeptiert werden, einfach wie sie sind?
Ich würde sagen, das ist mal so und mal so. Ich würde jetzt so pauschal sagen, es ist eher gar nicht so viel Thema. Klar, kommt das immer mal wieder auf, wenn es einer Person gerade nicht so gut geht, aus irgendwelchen Gründen, die mit dem Queersein zusammenhängen, dann ist das natürlich mal Thema und dann tauscht man sich auch darüber aus oder dann wird zu uns Fachkräften das Einzelgespräch gesucht, wenn irgendwas gerade nicht gut läuft. Aber ansonsten sind das ganz reguläre Jugendangebote, Freizeitangebote, wie gesagt, die Jugendgruppen. Das ist nichts anderes, würde ich behaupten, als in anderen Jugendzentren oder wie andere Jugendangebote oder Gruppen. Es ist einfach nur der Zusatz, dass wir hier alle sensibilisiert sind für die Themen, die die jungen Menschen eben mitbringen und eben auf das Queersein sozusagen ausgerichtet sind und das Hintergrundwissen haben. Aber ansonsten unterscheidet sich das, würde ich sagen, nicht großartig, außer dass wir, wie gesagt, ein sicherer Ort sind.
Und mit was für Themen kommen denn die Leute eigentlich so zu euch? Was beschäftigt sie? Was für Anliegen haben sie? Du sagtest jetzt ja auch, dass du zum Teil Einzelberatungen machst, aber auch sonst. Was für Themen haben sie auf dem Herzen?
Das ist ganz unterschiedlich. Die Bandbreite ist da super groß. Das fängt an bei Problemen in der Familie, Nichtakzeptanz durch Eltern, Geschwister, durch Freundinnen, durch Lehrkräfte. Also ganz viel zum Themenblock Diskriminierung in jeglichen Formen. Das bringen die mit, aber auch Unsicherheiten, was zum Beispiel berufliche Zukunft betrifft. Also ich würde ganz grob sagen, so die Themen, die alle anderen jungen Menschen auch irgendwie mitbringen, nur halt nochmal spezifisch mit dem Punkt der Diskriminierung, die nicht queere Personen so in der Form wahrscheinlich eher nicht erleben, nicht erleben müssen, muss man auch dazu sagen. Aber ansonsten sind das ganz jugendspezifische Problemlagen, die die mitbringen, ne? Auch sowas wie Beziehungsprobleme vielleicht oder unglücklich verliebt sein oder das geht von bis zusammen Anträge ausfüllen, Wohnungssuche gemeinsam gestalten, was auch für viele schwierig ist, wenn bei VermieterInnen rauskommt, dass die Leute queer sind, erfahren sie auch dort viel Ablehnung. Also das ist ein ganz großer Themenblock und ansonsten so das, was uns alle, glaube ich, beschäftigt, ne? Was in der Welt gerade politisch so abgeht. Ja gut, was auch in der queeren Community abgeht, hinsichtlich Selbstbestimmungsgesetz zum Beispiel, das ist ja immer noch nicht festgelegt worden oder immer noch nicht draußen und immer noch auch nicht so, wie wir uns das vorstellen und wünschen, dass es für alle cool ist irgendwie. Darüber sprechen wir hier oft, ne?
Würdest du denn sagen, dass es heutzutage trotzdem schon einfacher ist, queer zu sein als früher?
Schwierig, schwierige Frage. Ich würde es wieder mit teils, teils beantworten. Klar, ich glaube, es ist eine andere Grundoffenheit da, aber ich würde trotzdem sagen, dass queere Menschen es immer noch unglaublich schwer haben und ihnen auch rechtlich gesehen unfassbar viele Steine in den Weg gelegt werden. Alleine, wenn man sich die Transitionen bei Transmenschen anschaut, was die da alles machen müssen, um Transitionsschritte gehen zu können, wie zum Beispiel Hormoneinnahme oder auch geschlechtsangleichende Operationen. Das sind solche krassen, auch zum Teil bürokratischen Hürden. Ich finde nicht, dass sich da schon wesentlich was verbessert hat. Also da ist immer noch ganz viel Luft nach oben. Das muss man auch sagen. Auch wenn sich schon vieles getan hat, aber da ist noch ganz, ganz viel Luft.
Okay. Was bräuchte es denn aus deiner oder eurer Sicht des Vereins? Was müsste sich da gesellschaftlich wirklich noch ändern, um eine wirklich grundlegende Verbesserung zu erzielen? Weil du jetzt ja gerade sagtest, so ganz grundlegend hat sich da noch nicht viel oder so viel getan.
Ich würde mir wünschen, dass queere Menschen mehr repräsentiert werden, gesamtgesellschaftlich gesehen, aber vor allem auch in der Politik, dass queere Lebenslagen und Perspektiven fortlaufend mit berücksichtigt werden. Also, dass es eigentlich Dauerthema auf der Agenda ist und nicht einfach nur mal so zwischendurch und dann entwerfen wir da irgendein Gesetz und legen das dann erstmal ad acta in die Schublade irgendwie und dann kommt es in 3 Jahren vielleicht nochmal raus und aber auch überarbeitet und wieder mit ganz vielen Einstreichungen und Einbußen irgendwie, sondern dass das ernst genommen wird, dass junge Menschen ernst genommen werden in ihrer Identität, dass Namen und Pronomen so verwendet werden, wie Menschen das möchten. Also es gibt super viele Baustellen. Also ich glaube, da kann man in jedem gesellschaftlichen Bereich irgendwie noch was machen. Und ganz wichtig ist natürlich auch immer Thema Schule, ne? Ich finde, da sollte das eigentlich schon anfangen, weil das ist so der Ort neben der Familie. Auch da muss es natürlich Einzug halten, das Thema. Und auch Eltern sollten offen sein, dazu zu lernen und sich was sagen zu lassen von ihren Kids. Aber neben der Familie verbringen die Leute halt die meiste Zeit in der Schule. Und ich finde, da muss sich ganz, ganz dringend was tun. Das sehen wir hier in Schleswig-Holstein auch. Da sind wir aber auch gerade dran. Wir haben das sogenannte Zukunftspaket auf die Beine gestellt und möchten da jetzt Schulen mit bestücken. Und die Schulen können sich bei uns melden, wenn sie da Interesse dran haben und kriegen dann Infomaterial von uns zum Thema Queer sein, wie geht man um mit queeren SchülerInnen, was gibt es da vielleicht auch rechtlich zu beachten, weil viele da immer noch Angst haben, zum Beispiel im Klassenbuch den neuen Namen einzutragen oder auf dem Zeugnis. Da gibt es ganz viel Infozeug und das baut dann hoffentlich auch Hürden ab und gleicht Wissenslücken aus, hoffentlich.
Also dieses Zukunftspaket, das besteht aus Infomaterialien oder was
Genau.
gehört zu diesem Zukunftspaket dazu?
Genau, das ist ein Paket, das schicken wir dann an die Schulen raus. Die Schulen können sich gerne bei uns melden oder auch SchülerInnen können sich bei uns melden und ihre Schule nominieren sozusagen. Und dann nehmen wir uns die zur Brust und schicken denen ein solches Infopaket mit ganz viel Infozeug drin.
Ja, das ist ja auch schon häufig in der Schule immer noch so, dass in den Schulbüchern immer die gleichen Namen von
Ja.
SchülerInnen verwendet werden oder
Genau.
werden immer, ja, weiß ich nicht, die gleichen deutschen Namen verwendet, die mit Äpfeln und sonst was reden. Und wenn da ein
Ja.
bisschen mehr Diversität und auch an kultureller Diversität mit reinkommt, dann prägt das ja gerade in jungen Jahren
Voll.
in dieser wichtigen Instanz der Sozialisation extrem mit.
Ja.
Auf jeden Fall, okay. Also gerade in Schule, sagst du auch, gibt es da noch ganz viel zu tun, um eben einen angenehmeren Raum für Jugendliche beim Aufwachsen und in der Selbstfindung auch zu schaffen. Okay.
Total. Also ich würde mir einfach wünschen, dass die Gesellschaft so, wie sie ist, wie sie real ist und existiert, auch so bitte abgebildet wird. Ne,
Ja.
mit allen Geschlechtern, mit allen Identitäten, mit Herkunft, Hautfarbe, körperlicher Behinderung und nicht. Das sollte alles so abgebildet werden, wie es auch ist und nicht immer nur eine ganz bestimmte Zielgruppe irgendwie zeigen, weil das einfach nicht der Realität entspricht.
Wenn man jetzt merkt, dass jemand in der Freundinnengruppe sich vielleicht gerade outen möchte, Schwierigkeiten damit hat, vielleicht aber auch fremd geoutet wurde, was du ja vorhin schon angesprochen hast, wie kann man diese Person am besten dabei unterstützen?
Also ich glaube, am wichtigsten ist erstmal Vertrauen aufzubauen zu der Person und zu sagen, hey, ich verstehe dich und bei mir kannst du dich sicher outen, ich bin auf deiner Seite, ich unterstütze dich. Und wenn sich eine Person bei dir oder bei Leuten generell outet, dann finde ich es cool, wenn man dann erstmal sagt, danke, dass du mir das erzählt hast. Das ist ein riesengroßer Vertrauensvorschuss, den die Person einem in diesem Moment gibt. Deswegen finde ich es cool, dann einmal zu sagen, hey, danke, ich schätze das total, dass du dich mir geöffnet hast und wie kann ich dich unterstützen? Weil dieses Privileg haben vor allem Leute, die nicht selber queer sind, queere Menschen zu unterstützen und an die Hand zu nehmen und sie zu fragen, was brauchst du, was kann ich machen?
Alles klar, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp. Und jetzt haben wir ja schon ganz viel von eurem Verein gehört, dass ihr in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen aktiv seid. Du bist ja auch für das Thema Engagement zuständig.
Genau.
Was kann man jetzt machen? Wie kann man sich bei euch engagieren, mit einbringen, wenn man selber queer ist oder auch nicht queer ist und es einfach unterstützen möchte? Wie kann man euch das supporten?
Oh, auf ganz viele unterschiedliche Arten. Wir suchen gerade zum Beispiel noch Leute für den Vorstand. Wir sind ja ein eingetragener Verein. Das heißt, wir werden geführt von einem Vorstand, von einem ehrenamtlichen Vorstand. Das heißt, wenn junge Leute da sind, die interessiert sind an der Vorstandsarbeit und den Verein ein bisschen sehr genau kennenzulernen und ein bisschen Vorstandsarbeit zu leisten, dann sind wir da sehr offen für und würden uns sehr freuen, da neue Leute anwerben zu können. Und ansonsten kann man sich hier ehrenamtlich engagieren, ganz, ganz viel auch eigene Ideen mit einbringen. Wir sind hier offen für alle Ideen, die Leute hier mitbringen. Und ansonsten, bei Interesse kann man sich auch auf ein Praktikum bei uns bewerben. Genau, da gibt es ganz viele unterschiedliche Arten, wie man sich engagieren kann. Und vielleicht ist auch noch wichtig zu sagen, wenn man sich für ein ehrenamtliches Engagement interessiert, das muss nicht jede Woche sein. Das kann ganz so ausgestaltet sein, wie Menschen Zeit und Lust haben. Ist ganz offen, ganz niedrigschwellig, ohne Verpflichtung. Genau, das ist ganz easy. Wir nehmen alles, was da ist.
Magst du dafür mal Beispiele nennen? Also du hast jetzt gerade eben konkret die Vorstandsarbeit auch genannt, aber wie könnte so ein ehrenamtliches Engagement bei euch aussehen? Also was kann man da speziell in dem Ehrenamt machen?
Leute könnten zum Beispiel Gruppenangebote anleiten, zum Beispiel noch eine Jugendgruppe zu irgendeinem bestimmten Thema, vielleicht auch ein Sportangebot machen, wenn jemand jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Tanz oder Parkour begeistert ist oder so, ein solches Angebot eben ausbauen und etablieren und anbieten. Weil wir haben hier ganz viele Interessengebiete, die wir Fachkräfte aber eben nicht alle abdecken können. Und vielleicht gibt es da draußen Leute, die sagen, oh, ich kann das und das richtig gut oder auch ich kann gut singen oder ein Musikinstrument spielen, das möchte ich gerne anbieten und andere Leute da mitnehmen und begeistern. Also wir sind wirklich für alle Bereiche offen, sei es jetzt Musik, Sport, Kreativität, vielleicht auch zusammen Pen und Paper spielen oder Cosplay oder sonst irgendwas. Das kann alles sein, worauf Leute eben so Lust haben und selber auch Freude dran haben, weil das ist ja das Wichtigste in der Arbeit, ne? Dass man selber auch Bock drauf hat.
Auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Also, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt vielleicht Lust bekommen habt, euch in dem Bereich zu engagieren, wir werden auf jeden Fall die Kontaktdaten zu Julia und zu Lambda mit in die Shownotes packen. Dann könnt ihr euch da super gerne melden. Ja, Julia, vielen lieben Dank für diese super interessante Folge. Gibt es noch irgendwas, was du uns jetzt mit auf den Weg geben möchtest oder abschließend loswerden willst?
Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ich freue mich mega, dass ich Teil dieser Serie sein durfte und so ein bisschen unsere Themen hier platzieren durfte. Und ich möchte allen, die jetzt Interesse irgendwie bekommen haben oder gemerkt haben, ah, ich habe da selber einen Redebedarf, ganz herzlich einladen, hier nach Lübeck zu kommen, unsere Homepage anzuschauen oder unser Instagram zu checken und sich auch gerne zu melden, wenn es da irgendwie einen Beratungs- oder einfach generellen Redebedarf gibt. Wir freuen uns auf euch und eure Anfragen.
Wunderbar. Vielen Dank, Julia, und dann noch einen schönen Tag.
Danke
Tschüss.
gleichfalls.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zum Mitnehmen, bitte.